Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 30. Juni 2025. Was beschäftigt die Schweizer Medien heute Morgen am meisten? Erstens, der Sommer. Die Hitze, bereits wieder diese wehleidige Berichterstattung, wo es doch jetzt endlich einmal warm geworden ist. Jetzt hatten wir den ganzen Frühling eigentlich Dauerregen, aber kaum wird es ein bisschen wärmer, verzweifeln die Medienschaffenden wieder an dieser eingebildeten Gluthitze. Und wissen Sie, daran sehen Sie, dass der Journalismus viel zu wenig Abstand nimmt zum Zeitgeist, eingebettet ist in die Obsessionen unserer Gegenwart und diese ganze Klimawandelhysterie, die wir in den letzten Jahren zu gewärtigen hatten, die ist noch ganz tief drin in den Köpfen der Journalisten und deshalb pushen, stanzen Sie diese Schlagzeilen hinaus, die uns den Sommer vermiesen wollen. Meine Damen und Herren, wir sollten hier einen Akt des zivilen Ungehorsams walten lassen. Das zweite Thema ist die Hochzeit von Jeff Bezos. Und da gleist und züngelt und spritzt die Häme und der Neid wieder einmal hoch. Ich sah mich genötigt, am Wochenende einen Kontrapunkt zu setzen und der Auswertung der internationalen Medienquellen ist mir da einfach sozusagen der Drang innerlich entstanden, da etwas dagegen zu halten, einen Kontrapunkt zu setzen. Denn erstens finde ich diese Julia Sanchez hochinteressant und ich bin auch deshalb motiviert worden, weil ein Kommentator übers Wochenende geschrieben hat, also wenn er da der reichste Mensch der Welt wäre oder der zweitreichste, hätte er sich eine schönere Frau geholt. Und das fand ich einfach typisch wieder für diese primitive Grundeinstellung, die da herumgeistert. Denn es ist ja an sich gerade interessant, dass sich jetzt Jeff Bezos eine Frau genommen hat, die möglicherweise nicht ganz so gut aussieht wie seine erste, mit der er ja damals das Unternehmen auch aufgebaut hat, aber die eben auch Qualitäten mitbringen muss, sonst hätte sie es ja nicht geschafft, die Aufmerksamkeit dieses sicherlich von allen Seiten umschwärmten und umgarnten, eben zweitreichsten Mannes der Welt auf sich zu lenken. Jeff Bezos, der ja übrigens in der Villa von Jack Warner, dem legendären Hollywood-Produzenten, lebt. Nein, also diese negative Einstellung gegenüber der Hochzeit, da musste man dagegen argumentieren. Übrigens auch interessant, wenn in England am Königshof Großbritannien eine Riesenhochzeit stattfindet, auf Steuerzahlerkosten, dann jubeln die Medien. Aber wenn einer, ein Unternehmer, der sich das selber aufgebaut hat, in Venedig einen Grossanlass selber finanziert, dann löst das nur Zeter und Mordio aus. Aber meine Damen und Herren, nicht bei mir. Also ich freue mich für Jeff Bezos, ich freue mich auch für seine Julia Sanchez. Und es ist doch auch schön, wenn Menschen heiraten und sich nicht einfach immer nur scheiden lassen. Das ist ja gewissermaßen der Grundtenor, der Soundtrack unserer Zeit ist ja die Scheidung. Dann ein anderes Thema, das nach wie vor zu reden gibt, das sind die Verträge der früheren Wehrministerin Viola Amherd mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Offenbar, will man jetzt da Dokumente gefunden haben, offenbar wurde nie ein Fixpreis zu diesem F-35 Kampfjet-Einkauf definiert. Und das ist ein schweres Versäumnis da seitens der schweizerischen Staatsführung. Und jetzt prügeln alle auf Viola Amherd ein und alle sind sich sicher, klar, das ist ein Abgrund an Inkompetenz, der sich da öffnet. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, unter Ihnen vielleicht auch, ich darf darauf hinweisen, dass die gleiche Viola Amherd jetzt während ihrer Amtszeit über den grünen Klee hochgejubelt wurde durch die gleichen Medien. Medien. Was hat man nicht alles an Arien und Hymnen lesen können über diese Walliser Bundesrätin, die wir übrigens von Anfang an, Hubert Moser, unser Mann im Bundeshaus, von Anfang an hat er hier einen kritischen Blick draufgeworfen und gesagt, Achtung, überschätzt die nicht, die macht viele Fehler, das ist auch so eine Medienlieblingsfigur. Wie ihre Vorgängerin Doris Leuthard, die wurde ja auch gewissermaßen in die Stratosphäre hochgeschoben, bis man dann gemerkt hat, was die alles für Fehler gemacht hat, gerade in Bezug auf ihr eigentliches Spezialgebiet, die Energiepolitik. Ja, die hat sich dann irgendwann auch nur noch für den Klimawandel interessiert und die schweizerischen profanen Verhältnisse vernachlässigt, wie man dann am Skandal um diese Postautosubventionen ablesen konnte. Nein, Viola Amherd ist von Anfang an überschätzt worden, systematisch falsch eingeschätzt und von den Medien eben hochgejubelt. Und da sehen Sie eben erneut das Naturgesetz gewissermaßen der Publizistik. Wenn die Medien etwas besonders gut finden, steckt meistens nicht viel dahinter. Wenn sie etwas kritisieren, dann ist meistens mehr damit los, als man eigentlich, ist mehr Substanz dahinter, als man eben gemeinhin schreibt. Das können Sie übrigens umlegen auf die ganze Corona der heutigen Staatspolitik. Da können Sie einen Trump nehmen, da können Sie einen Orban nehmen, eine Meloni, die wurde ja am Anfang auch heruntergestampft, da können Sie einen Putin hineinziehen, da können Sie einen Vucic nehmen und so weiter. Also die Medien, die Bad Guys der Medien, sind meistens die fähigen Politiker oder die fähigen Leute in der Wirklichkeit. Meistens ist es so, auch nicht immer, aber meistens, also jetzt dreschen alle auf die Viola Amherd ein, aber eben damals, als es während ihrer Amtszeit darum gegangen wäre, sie etwas kritischer zu beleuchten, da stammt man sozusagen in dämonischer Ergriffenheit vor dieser Politikerin. Das ist die Situation. Dann Karin Keller-Sutter, die ebenfalls auch immer wieder bejubelte Finanzministerin. Sie sieht sich jetzt auch wieder in einem Projekt drin, das uns als Schweizer beunruhigen muss. Denn der Bundesrat arbeitet daran, die steuerlichen Vorteile, die man bisher hatte, wenn man seine Pensionskasse früher bezog, beispielsweise auch um sie anzulegen, einen Vorbezug gemacht hat, diese steuerlichen Vorteile, die sollen dahinfallen, die sollen verschlechtert werden. Und eben die Finanzministerin Karin Keller-Sutter ist da als oberste Verantwortliche gewissermaßen ganz vorne dabei. Dann berichtet die NZZ von einer deutschen Völkerrechtlerin, von einer Spezialistin an der Universität, die sagt, dass Israels Angriff gegen Iran kaum als Selbstverteidigung gelten kann. Ja, das ist eben wieder die begrenzte Perspektive der Völkerrechtsfetischisten. Ich bin nicht gegen das Völkerrecht, aber es taugt eben nicht als letztgültiger Maßstab. Weil wenn das Völkerrecht alles regeln würde, dann gäbe es ja keine Kriege mehr, dann lebten wir ja in einem rechtlichen Zustand unter den Staaten, aber den gibt's eben so nicht. Und aus israelischer Sicht ist das eine existenzielle Bedrohung, wenn der Iran unterirdisch, offensichtlich, wie man jetzt gesehen hat, unterirdisch an der Anreicherung von Uran arbeitet, mit dem Ziel, letztlich eine Atombombe herzustellen, was natürlich im nationalen Interesse des Irans sein muss. Natürlich hat der Iran das Recht, so eine Bombe zu bauen, wenn man das Selbstbestimmungsrecht der Völker ernst nimmt. Aber eben aus Sicht eines anderen Landes bedeutet das eine existenzielle Bedrohung, zumal der Iran ja kein Geheimnis daraus macht, dass sein Ziel darin besteht, gewissermaßen auch seine Staatsraison, Israel zu zerstören. Es gibt ja auf dem Palästinaplatz in Teheran diese Uhr, die anzeigt, wie lange es Israel noch geben soll. Also da wirken solche Aussagen von Völkerrechtsexperten reichlich weltfremd. Und das Gleiche gilt aber auch, und ich weiß, das wollen jetzt da die Israel-Verteidiger und die Israel-Fans gewissermaßen unter den Zuschauern und den Lesern nicht hören, das Gleiche gilt natürlich auch für Russland. Aus russischer Sicht stellt es eine existenzielle Bedrohung dar, wenn eine Ukraine, übrigens lange Teil des russischen Staatsgebiets, auch gewissermaßen die Wiege Russlands in der seelisch-emotionalen Betrachtung. Das ist auch keine völkerrechtliche Theorie, gibt auch keinen völkerrechtlichen Anspruch, aber es ist eine existenzielle Bedrohung, wenn auf diesem Gebiet, über das Russland beispielsweise angegriffen wurde im letzten Weltkrieg durch die Nationalsozialisten, also ein auch historisch aufgeladenes Konflikt- und Minenfeld, das da plötzlich besetzt werden soll durch den Westen. Ja, wenn eben dann NATO-Atomraketen stationiert werden könnten, wie das möglich ist in NATO-Staaten, sehen wir ja in Rumänien und in Polen, dann ist das für Russland ein existenzielles Problem. Rechtfertigt das einen präventiven Angriff? Rechtfertigt das ein Einschreiten in einen bereits schwelenden Bürgerkrieg? Natürlich rechtfertigt es das nicht. Aber es ist eben zur Betrachtung der Realpolitik wichtig. Und das Völkerrecht offeriert hier nur eine begrenzte Perspektive. Das Völkerrecht funktioniert nur dann, wenn alle Staaten sich darauf einigen, und zwar freiwillig. Und heute haben wir das Problem, dass das internationale Recht, ich würde sowieso immer von internationalem Recht sprechen, nicht vom Völkerrecht, weil das Völkerrecht gar nicht von den Völkern gemacht wurde. Das haben nicht sie abgestimmt, sondern das haben da in auch zum Teil Hinterzimmersituationen die Staatsleute haben das so entschieden. Nein, das internationale Recht wird eben von immer mehr Staaten nicht mehr als internationales gleichberechtigtes Recht empfunden, sondern als eine Art Herrschaftsinstrument des Westens über den Rest der Welt. Und bis das sich wieder eingerenkt hat, dass hier gewissermaßen die sogenannte multipolare Ordnung, also mit China, Indien, Russland und so weiter, mit den Amerikanern auf Augenhöhe kutschieren, solange wird dieses Völkerrecht nicht der bindende Maßstab sein. Und bei der Schweiz ist ja so, dass wir dann das Völkerrecht, das internationale Recht, noch anwenden, um unseren eigenen Interessen zu schaden. Das ist das Spezialgebiet des Bundesrates. Siehe Personenfreizügigkeit, siehe Nichtausschaffung krimineller Straftäter, siehe auch die Zahlungen, die wir immer wieder machen in der Schweiz, als gäbe es kein Morgen. Dann eine schöne Geschichte aus dem Kanton Schaffhausen. Der Simon Stocker, das ist ja dieser Ständerat, der es geschafft hat, im ersten Durchgang damals in die kleine Kammer zu kommen, bis man dann herausgefunden hat, dass er es nicht so ernst genommen hat mit seiner Wohnortpräsenz und mit seiner Wohnortwahl. Er hat dagegen die Kantonalverfassung des Kantons Schaffhausen verstoßen, was er dann nachher und auch seine Unterstützer, die Linken, etwas weggewischt haben. Ja, das ist ja wieder so eine völlig exzentrische, übertriebene Interpretation. Nein, die Schaffhauser Kantonalverfassung verlangt eben, dass ein Ständerat, ein Kantonsvertreter auch in diesem Kanton leben muss. Und der Simon Stocker lebt offensichtlich im Kanton Zürich und das hat er nicht angegeben. Das hat er offensichtlich da etwas im Nebel stehen lassen und er ist dann gewählt worden vom Bundesgericht. Dann allerdings wurde seine Nichtwahl als eine Wahl für nichtig erklärt. Es gab am gestrigen Sonntag die Wiederholung und jetzt hat da der FDP-Politiker Severin Brünker gewonnen, der frühere Spitzenhandballer, Mitglied der Schweizerischen Hall of Fame. Und wir gratulieren herzlich. Und es ist interessant, als ich in Thayingen einen Vortrag gemacht habe, vor ein paar Wochen ist der Severin Brünker auch gekommen. Ich habe dann seine Spontaneität getestet, habe gesagt, so, jetzt holen wir mal den Ständeratskandidaten der FDP auf die Bühne. Und er war spontan bereit, da mitzumachen, hat ein paar Fragen beantwortet, wirkte auf mich sehr bodenständig. Könnte sagen, der ehemalige Spitzensportler, der Resultate und die Wirklichkeit ins Zentrum stellt und nicht irgendwelche Abgehobenheiten. Und er hat dort vor allem betont, dass er sich für die Belange des Kantons Schaffhausen einsetzen möchte. Das sei sein wichtigstes Ziel. Und natürlich habe ich es auch persönlich geschätzt, dass er da den Abend benutzt hat, um mal reinzuschauen, wie es da bei uns bei der Weltwoche geht. Also auf jeden Fall rückwirkend jetzt Gratulation zu diesem Sieg. Dann eine interessante Abstimmung in Vevey. Das Stimmvolk spricht sich gegen Videoüberwachung aus, keine Kameras am Bahnhof im Kampf gegen die Drogendealer, offensichtlich in Yverdon auch das Drogenproblem virulent, aber da vor allem von linker Seite hat man sich gewehrt gegen diese Überwachung. Jetzt bedauert der Gemeindepräsident, dass der Kampf gegen die Drogenproliferation nicht so wirksam bekämpft werden könnte, beziehungsweise dass eben diese Drogenmisere da auf jeden Fall weitergehe. In der NZZ gib mir täglich unsere Dosis gegen China, gegen Russland. Jetzt ist wieder mal Peking dran. Peking ist nicht der Retter der Globalisierung. Da versuchen uns jetzt deutsche Professoren und deutsche Strategen darauf einzuschwören, stärker zu China auf Distanz zu gehen und mit Amerika vermehrt zusammenzuarbeiten. Ich muss Ihnen sagen, als Schweizer glaube ich, haben wir ein Interesse daran, nicht ein Entweder-Oder voranzutreiben, sondern ein Sowohl-als-auch. Und zwar mit allen Ländern. Das ist der Weg der Schweiz. Nicht dieses Blockdenken, das leider in unseren Medien da nach wie vor auf dem Vormarsch ist. Zehntausende demonstrieren in Belgrad für Neuwahlen. Übrigens interessant, die Proteste gegen Alexander Vučić in der Hauptstadt sind gewalttätig ausgefallen. Jetzt, wenn sich die Regierung wehrt, die bis jetzt übrigens sehr, sehr zurückhaltend umgegangen ist mit diesen Demonstrationen, die sind ja stark abgeflaut in den letzten Monaten. Das hat man nie zugunsten dieser ja als so autokratisch geltenden Regierung Vučić positiv vermeldet, sondern man hat das immer gegen den Präsidenten gedreht. Man hat das, was die Demonstranten fordern, das ist ja nicht in dem Sinn ein demokratisch legitimes Verfahren, jetzt einfach von heute auf morgen Neuwahlen zu fordern. Das ist ja gewissermaßen einfach ein Straßenprotest, nicht direkte Demokratie, wie wir das hier haben, wo dann in einem geordneten Verfahren auch Stimmen abgegeben werden. Aber schon interessant, wie sich da die Medien von Anfang an gerade auf die Seiten der Demonstranten geschlagen haben. Jetzt offenbar wieder eine größere Demo am Wochenende. Und da wird nun Vučić vorgeworfen, dass eben die Regierung auf Repression gesetzt habe, ja, wenn die Demonstranten gewalttätig vorgehen, wie ich lese. Auch interessant. Dann im Tagesanzeiger sind sie in ein Zahlenwirrwarr verfallen. Orban verbietet Pride-Parade in Budapest, trotzdem kommen Zehntausende. Im Kommentar heißt es dann aber Hunderttausende sagen nicht mit uns, Viktor Orban. Also was jetzt, Zehntausende oder Hunderttausende? Da merkt man auch wieder, in welche Richtung der Zug fährt da. Im Dagi natürlich nicht zugunsten von Viktor Orban, wobei möglicherweise hat das da schon übertrieben mit dieser Pride-Parade, dass er das verboten hat, weil er sagt, das geht gegen unser Familienmodell, das geht gegen unsere Kindererziehung, so wie wir das wollen. Und dagegen manifestiert sich jetzt Widerstand. Was mir einfach wieder auffällt, ist das Folgende. Wenn die Linken bestimmte inhaltliche Vorstellungen des Lebens auch den Rechten aufnötigen, zum Beispiel die politische Korrektheit, dass man nur noch so reden darf, oder eben, dass es bestimmte Demonstrationen gibt, das sind die Guten und das sind dann die Bösen, also ein Marsch fürs Leben, wenn man dagegen die Abtreibung demonstriert, das ist dann des Teufels, das sind die christlichen Fundamentalisten, aber wenn man fürs Gegenteil demonstriert, dann ist das sozusagen das progressive Freiheitsideal einer modernen Gesellschaft. Und eben, wenn die Linken da den Ton angeben, dann finden das die Medien in aller Regel eigentlich gut, wünschenswert. Wenn dann aber die Konservativen sagen, nein, wir wollen, dass unsere Werte stärker im öffentlichen Raum präsent sind, dann ist das des Teufels. Und da wird dann also wirklich Stimmung gemacht aufs Strübste. Nun, das gehört dazu, das wissen wir als langjährige Zeitungsleser, dass man das immer wieder in der internen Kläranlage entsprechend durch den Filter lassen muss, um dann vielleicht ein Gefühl für die Wirklichkeit zu bekommen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Bleiben Sie dran. Ich freue mich und wünsche Ihnen jetzt schon einen optimalen Start in diese wunderschöne Sommerwoche. Übrigens habe ich das Wochenende am Vierwaldstättersee verbracht. Und da muss ich Ihnen sagen, es ist vermutlich eine der schönsten Gegenden der Welt. Das ist unglaublich. Also wenn man das einmal jetzt nur an einem Wochenende auf sich einwirken lässt, diese Zauberlandschaft, dieser See, dieser Urozean der eidgenössischen Staatsbildung, dieser Verkehrsweg, gewissermaßen das Mittelmeer der Urschweiz. Also das sind gewaltige Eindrücke. Und ich muss Ihnen sagen, also in der Schweiz ist es eben doch am schönsten. Die Schweiz ist ein fantastisches Land. In diesem Sinne, und achten wir darauf, dass es nicht kaputt geht. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen super Start in die neue Woche. Merci vielmals.